zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen beim Profil Innenpolitik Podcast zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz und ich möchte heute mit Profil Innenpolitik-Chef Gernot Bauer und Innenpolitikredakteur Max Miller über die aktuelle Covergeschichte des Profils sprechen. Hallo Gernot.
Hallo Franziska.
Hallo Max.
Hallo.
Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome. Es geht heute wortwörtlich um das Land Österreich. Gernot, ihr habt diese Woche in der Innenpolitik eine Geschichte geschrieben zu den Besitzverhältnissen in Österreich. Ich bin aus dem Osten Österreichs und nicht bewandert mit den Bergen. Was ist denn da am Cover zu sehen, welcher Berg?
Ja, wir sehen natürlich vielleicht nicht Österreichs berühmtesten Berg, weil das ist vielleicht der Dachstein, aber wir sehen den höchsten Berg von Österreich, den Großglockner. Die Titelzeile lautet, wem Österreich gehört, und die Unterzeile, was die Eigentümer von Großglockner, Floridsdorf und Wolfgangsee dürfen und was nicht. Der Großglockner ist schon einmal ein sehr interessantes Beispiel, wem eigentlich die österreichischen Berge gehören, weil es ist tatsächlich so, ein Berg, auch wenn wir Österreichern und Österreicherinnen natürlich emotional daran hängen und das vielleicht nicht wahrhaben wollen, ist auch nur eine Liegenschaft, die im Grundbuch verankert ist und die man natürlich kaufen und verkaufen kann. Den Großglockner hat konkret der österreichische Alpenverein im Juli 1918 gekauft, und zwar von den Schwestern Eicher von Eicheneck. Sie haben vor allem erst einmal die Pasterze und das Bergmassiv darum gekauft. Also der Großglockner ist seit über 100 Jahren im Besitz des österreichischen Alpenvereins. Der ganze Großglockner? Nein. Denn ausgerechnet der Gipfel, die Spitze des Großglockner, gehört nicht dem Alpenverein, sondern seinem jüngeren Bruder, nämlich dem österreichischen Alpenclub. Der Alpenclub, das ist nicht nur für Hobbywanderer ein Verein, sondern da dürfen eigentlich nur professionelle Bergsteiger und wirklich Kletterer, mit leistungsstarke Kletterer Mitglied sein. Wie kam es dazu, dass die Spitze des Großglockners dem Alpenclub gehört? Nun, der hat 1880 zur Ehre der silbernen Hochzeit von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth haben die ein großes, das imposante, bis heute dort stehende Gipfelkreuz aufgestellt am Großglockner. Das ist auch dieses Gipfelkreuz für die Jüngeren oder Mitteljüngeren. Wer das Fendrich-Video kennt von I Am From Austria, da sitzt Reinhard Fendrich ja unter dem Gipfelkreuz und zupft an seiner Gitarre. Ist tatsächlich damals raufgegangen zu Fuß, wenn ich mich richtig erinnere. So, lange Rede, kurzer Sinn. Darum gehören 114 Quadratmeter auf dem Großglockner-Gipfel. Dem Alpenclub und der Alpenverein hat zwar mehrfach versucht, einen Grundstückstausch dort zu machen, aber es ist nicht gelungen. Und was man aber so hört, ist die Bergkameradschaft zwischen Alpenclub und Alpenverein davon unbelastet. Aber so, das ist der Großglockner. Um seinen Gipfel jagen Nebelschwaden auf unserem Bild. Und es geht aber nicht um den Großglockner. Es geht zum Beispiel auch in diesem Cover um so einfache Geschichten wie, wem gehört denn die Donau?
Wem gehört denn die Donau? Und gehört die ganze, also die hat ja wahrscheinlich mehrere EigentümerInnen.
Nein, eben nicht. Das ist ganz lustig. Und auch die Donau ist im Grundbuch tatsächlich parzelliert und erfasst. Und die Donau, also der Donau, das Grundstück unterhalb des Wassers, gehört zur Gänze der Republik Österreich. So ist es auch bei allen anderen großen Flüssen. Also die Flüsse sind im Besitz der Republik Österreich. Wie man überhaupt sagen muss, also so gehört es sich vielleicht auch für eine Republik, dass die Bundesforste, die österreichischen Bundesforste, die zu 100% im Eigentum der Republik Österreich stehen, die sind der größte Grundbesitzer in Österreich. Die verfügen über 850.000 Hektar, die sie für Österreich, für die Republik verwalten. Das entspricht ungefähr 10% des ganzen Staatsgebiets.
Es ist schon beachtlich.
Weil du gerade von Gewässern gesprochen hast, ist es die, also die Flüsse sind eben in Staatseigentum sozusagen, aber die Seen eben größtenteils nicht, oder zumindest einige Seen nicht, einige große Seen nicht. Jetzt im Sommer gab es eine Diskussion rund um den Mondsee, wo die Eigentümerin Anna Mathül offenbar die Pachtverträge einige kündigen will. Und es gab da dann eine Diskussion sozusagen, darf ein See im Eigentum, im Privateigentum sein? Ja, offensichtlich. Sie ist auch eindeutig nicht alleine. Auch der Neusiedler See, der österreichische Teil, gehört ja komplett der Stiftung Esterhazy. Und das finde ich persönlich immer ganz lustig. Eine Bekannte von mir hat ein Stelzenhaus im Neusiedler See. Und das ist Pacht. Also da steht dann das Haus im See, im Gatsch, im Fall vom Neusiedler See. Und da gehört einem dann wirklich nur das Holz, das da draufsteht. Der Grund einem eben nicht. Und genau, das ist eben in Österreich eigentlich gang und gäbe, dass da ehemalige Adelsfamilien oft ein bisschen Wasser besitzen.
Ja, und gerade was den Monsee betrifft, ist das sehr interessant, weil das geht auf eine Schenkung zurück, nämlich Kaiser Napoleon Bonaparte hat nach seinem Siegeszug durch Europa das Kloster Monsee, dem auch der See gehört, an einen bayerischen Marschall verschenkt. Und dieser Familie gehört das Grundstück bis heute. Und du hast das richtig angesprochen. Wie kann ich denn so Besitz monetarisieren an einem See? Klarerweise, wenn ich Seegrundstücke besitze und ich kann die verpachten, dann werde ich sehr viel Geld verdienen oder eher mehr Geld verdienen. Und wenn ich Grundstücke verkaufe, dann sogar sehr viel Geld verdienen. Aber das Modell, das Geschäftsmodell bei einer Seefläche sieht eben vor, wie du gesagt hast, dass man Pflöcke, Bojen, Stege, aber auch Bootshäuser, die auf dem Grund des Sees sind, verankert sind, dass man die verwerten kann. Das macht jetzt nicht nur die Eigentümerin des Mondsees, das machen genauso gut auch die Bundesforste. Und die Eigentümerin des Mondsee hat sich also entschlossen, sie hat das jetzt vor einem Jahr erst übertragen bekommen, von ihrer Mutter all diese Verträge neu aufzusetzen. Das war ein bisschen ein Wirbel, weil man Angst hatte, oh, kann man das weiterhaben, wie teuer wird das Ganze? Am Wochenende hat sie sich gemeldet und hat gemeint, nein, das wird alles, soll so bleiben und es geht nur darum, die Verträge neu aufzusetzen. Und sie will allerdings den See behalten. Es gab ein Angebot oder zumindest Gedanken darüber, dass das Land Oberösterreich vielleicht den Mondsee abkauft, aber die Eigentümerin sagt, nein, der Mondsee ist nicht zu verkaufen. Es gab das schon vor 20 Jahren ein Angebot, den Mondsee zu übernehmen. Damals soll das Ganze am Kaufpreis gescheitert sein. Ja, viele ehemalige Adelsfamilien oder andere Familien besitzen Seen, aber man muss schon sagen, die größten aller Seen und vielleicht auch die schönsten, obwohl der Mondsee ist natürlich auch sehr schön und ist auch recht groß, der viertgrößte See in Österreich.
Und der Neusiedler See auch.
Der Neusiedler See ist, auch wenn er natürlich ein bisschen voller Gatschis, wie du das nennst, ist auch, also zum Beispiel die größten Kärntner Seen, die schönsten Milstädter See, Wörthersee, Weißensee sind alle im Besitz des Bundes und auch im Salzkammergut gehören die größten Seen uns allen. Der Attersee, der Traunsee, der Grundlsee, Altosseer See, Altstädter See, Fuschelsee ist alle im Besitz der Bundesforste. Zum Wolfgangsee ist etwas Interessantes zu sagen, also doch einer der berühmtesten Seen, der gehört auf dem Teil, der in Salzburg liegt, auch den Bundesforsten. Und dann gibt es einen kleineren Teil, der liegt in Oberösterreich. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil du gefragt hast, wie konnten denn alte Familien den Besitz von ganzen Seen? Der gehört nämlich einer Stiftung, und zwar, die heißt Forstverwaltung Herrschaft St. Wolfgang. Die steht im Eigentum der Familie Scheidt. Und ein Vorfahr der Familie, das war ein Tuchfabrikant im Ruhrgebiet, der hatte sich vor 100 Jahren in St. Wolfgang niedergelassen, offenbar Teile an diesem See erstanden. Der starb dann auch 1929 als Ehrenbürger der Gemeinde St. Wolfgang. Und ein Miniteil, weil wir fragen ja ein bisschen sarkastisch im Vorspann, ob vielleicht der Wolfgangsee schon zu Red Bull gehört. So ist es nicht, aber ein kleiner Teil des Wolfgangsees gehört auch einer Firmengruppe um die Red Bull-Gruppe, um die Familie Mateschitz. Der Mark Mateschitz, die besitzen dort auch 2 oder 3 Hotels.
Was man aber dazu sagen muss, nur weil jetzt der See dem Bund oder der Republik oder quasi der Öffentlichkeit gehört, heißt ja nicht unbedingt, dass es leichter wird, darin schwimmen zu gehen, oder? Also beim Wörthersee zum Beispiel ist es ja trotzdem kompliziert.
Genau, weil du brauchst einen öffentlichen Zugang auch zum See. Also es gehört denen, die zwar Grundstücke am See haben, denen gehört das Grundstück, aber nicht der See. Aber natürlich, wenn da ein Grundstück neben dem anderen ist, hast du sehr schwer einen Zugang zum eigentlichen See. Darum versucht ja die öffentliche Hand auch immer wieder, auch die Bundesforste haben das gemacht oder einzelne Gemeinden, Grundstücke zurückzukaufen, um der Allgemeinheit einen Zugang zum See zu verschaffen. Aber zum Beispiel im Süduferautobahn, also Süduferstraße am Wörthersee ist so ein Beispiel, da kannst du dann wirklich, musst du irgendwo am Straßenrand stehen bleiben und neben der Leitplank geschwind auf dem kleinen Grundstück reinhüpfen, weil natürlich sehr viel verbaut ist und dadurch ist der Zugang sehr erschwert. Ich kann vielleicht berichten, das ist aber jetzt ein wirklicher Sidestep, weil mal in Kalifornien und dort ist es so um Los Angeles unten bei Malibu genauso. Da kannst du kaum an den Strand gehen, weil alles halt Grundstücke sind. Und auch dort ist nicht der Strand privat. Und da gibt es eine eigene App, die zeigt dir dann immer, wo du Schleichwege, wie du runterkommst als Otto-Normalschwimmer und du willst auch ein bisschen in Malibu schwimmen gehen, wie du da runterkommst an den Strand. Vielleicht ist so eine App für den Wörthersee was.
Im Wiener Malibu ist es nicht so schlimm. Ich rede jetzt von der alten Donau, quasi dasselbe. Aber dort ist auch sehr viel Grundbesitz vom Stiftkloster Neuburg. Also die ganzen, aber die allermeisten der Grundstücke, die direkt am Wasser sind, gehören eigentlich dem Stift Klosterneuburg und werden verpachtet eben. Und dort gibt es dann auf der einen Seite, muss man ganz offen sagen, also an der Alten Donau gibt es wirklich genügend Zugänge, aber war jetzt am Wochenende wieder dort, geht man halt teilweise 5 Minuten, bevor man halt einen öffentlichen Zugang findet. Das ist, glaube ich, schwer okay. Aber da kommt es dann immer wieder zu Streitigkeiten, wenn nämlich das Stift dann irgendwann ein Pachtvertrag ausläuft und der Stift den erneuert und dann nicht mehr zum Vertrag zu den Konditionen von vor 50 oder 100 Jahren anbietet, sondern zu aktuelleren und sich das dann ja Pächterinnen und Pächter nicht mehr leisten können oder wollen, dann gibt es immer so kleine Unstimmigkeiten und irgendwie kommt dann immer so der Vorwurf durch, naja, eigentlich ist das doch ein christliches Haus, das müsste doch aus reiner Nächstenliebe die Grundstücke sozusagen nahezu kostenlos zur Verfügung stellen. Müssen sie natürlich nicht. Und das ist halt auch irgendwie so etwas, was, glaube ich, bei dieser gesamten Debatte ein bisschen Thema ist, dass eben so diese Grundvorstellung eben ist, Wasser, Berge, Wälder, das gehört der Allgemeinheit. Und dann stößt man, glaube ich, jedes Mal, wenn die Eigentümer irgendwie was einfordern, stößt man, glaube ich, an so einen Grundsatzkonflikt zwischen, quasi, das darf dir gar nicht gehören, warum verlangst du Geld dafür? Und eben beim Stift Klosterneuburg wird das eben immer wieder Thema, weil die einfach so viele Flächen an der Alten Donau haben, oder?
Und sie besitzen auch, sie haben erst vor einigen Jahren gekauft, in Floridsdorf, riesige Baugründe neben den Siemenswerken. Sie haben gekauft, auch vor einigen Jahren, in Arniff bei Salzburg eine sehr, sehr große Liegenschaft. Alles natürlich aus kommerziellen Zwecken. Es gab da auch einen großen Wirtschaftsbetrieb, das Stift. Landläufig sagt man ja so, na gut, die katholische Kirche Österreichs ist nach den Bundesforsten der zweitgrößte Grundbesitzer. Ist ein bisschen schwierig, das so zu sagen, weil es gibt ja die katholische Kirche, gibt es nicht. Es gibt ja 6000 Rechtsträger, was die Kirche betrifft. Aber natürlich, es gibt die einzelnen großen Besitzer. Du hast genannt das Stift Klosterneuburg. Größter Waldbesitzer ist das Stift Admont in der Steiermark, aber auch all die anderen Stifte und Klöster, Benediktinischen und Augustinerchorien, besitzen alle sehr viel Grund.
Und was ihr in der Geschichte auch aufgelistet habt, also ich kann die Lektüre sehr empfehlen, weil es gibt auch eine gute, übersichtliche Liste. Das hat mich sehr überrascht, dass der zweitgrößte Grundbesitzer in Österreich die Stadt Wien ist, mit Liegenschaften in Niederösterreich auf der Rax.
Ja, es ist natürlich diese Schätzungen, es sind alles ein bisschen Schätzungen, aber das stimmt schon. Die Stadt Wien ist nach den Bundesforsten der größte Großgrundbesitzer in Österreich. Das ist ein bisschen natürlich auch... Wir schreiben da, das ist ein bisschen der Klassenfeind, weil einerseits die Bundesforste, dann aber die Kirche und natürlich Großindustrielle und natürlich höchstadelige Familien. Aber Nummer zwei hat die rot-dominierte Gemeinde Wien. Selber in Wien und im Umland verwaltet Wien schon, muss man sagen, immerhin 9000 Hektar Grund. Das hat eine große Landwirtschaft. Die Stadt Wien hält natürlich Anteile am Wienerwald, am Wienerberg und als besonderes Extra besitzt die Stadt Wien und daher kommt eben der große Besitz. Zwei Exklaven in Niederösterreich, wie du eben gesagt hast, teilweise auch in der Steiermark, nämlich die Quellgebiete der beiden Wiener Hochquellleitungen im Rax- und im Schneeberggebiet sowie auch im Hochschwab-Massiv. Wir haben das uns noch einmal angeschaut. Dort besitzt die Stadt Wien 33.500 Hektar Wald, Almen, Wiesen. Dort sind die 70 natürlichen Quellen. Und es macht natürlich auch Sinn, dass die Stadt Wien dort Eigentum hat, weil das speist ja unser weltberühmtes Trinkwasser in Wien.
Ich finde, das erzählt irgendwie auch so ein bisschen über das Vertrauen der Stadt Wien in den Rest der Republik, oder? Dass die Stadt ihre eigene Hochquellwasserleitung, da will sie schon die Hand drauf haben. Sicherheitshalber lieber im Besitz.
Ja, das macht aber auch Sinn. Natürlich, sie können das dann genau bewirtschaften. Es kann ihnen nie abgekauft werden. Und eine ähnliche, man weiß ja nie, was passiert in so einem Gebiet. Na, vielleicht kann, es ist übrigens, die steirischen Landesforste sind auch einer der größten Grundbesitzer, die haben fast 28.000 Hektar Forst. Und es war zum Beispiel eine gezielte Strategie immer des Alpenvereins, auch oft nur wenige Hektar zu kaufen an einem Berg, um dort zum Beispiel zu verhindern, dass Gletscherskigebiet erbracht wird. Ne? Aber hier natürlich, hier geht es um die Daseinsvorsorge von Wien. Und insgesamt, haben wir berechnet, hat die Stadt Wien so 45.000 Hektar Grundbesitz. Also für einen SPÖ-Bürgermeister ist das schon, ist auch ein Großgrundbesitzer sozusagen, aber ist natürlich im Besitz der Allgemeinheit. Du hast eine interessante Frage angesprochen allerdings, Max, nämlich, dass man landläufig glaubt, nein, Moment, ich darf doch durch jeden Wald, über jede Wiese, auf jeden Berg, wieso kann mir das jemand auch verbieten, nur weil es ihm privat gehört? Da sind wir bei einer ganz interessanten Frage. Wie sehr kann jemand über so einen Großgrundbesitz auch frei verfügen, wenn natürlich das Eigentumsrecht ist heilig, ich kann mit meinem Eigentum eigentlich machen, was ich will. Das deutsche Grundgesetz, muss man sagen, das kennt dieses Prinzip von Eigentum verpflichtet. Also das gibt es so bei uns nicht, aber man kann natürlich, es ist ein interessanter Ansatz. Und jetzt zum Kern meiner Aussage, das Eigentum ist tatsächlich bei Großgrundbesitz teilweise beschränkt. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 1975 ein Gesetz, das regelt, wie man den Wald betreten darf. Und ob man das besagt, ganz klar, dass jeder Mann das Recht hat, einen Wald zu betreten und auch dort zu verweilen. Und jetzt egal, ob dieser Wald dem Stift Admont gehört oder einem Industriellen oder eben auch der Stadt Wien, jeder darf sich im Wald aufhalten und dort herumspazieren. Was er nicht darf, ist natürlich Mountainbiken oder mit dem Auto fahren. Und es gibt natürlich, im Anlassfall kann auch der Eigentümer Beschränkungen auferlegen, also aus forstwirtschaftlichen Gründen oder aus wasserrechtlichen Gründen. Aber eigentlich quasi gibt es sozusagen den freien Waldgang. Und jetzt ist es aber kompliziert, das betrifft aber nicht zum Beispiel Wiesen und Weiden. Also wenn ich de facto aus einem Wald rauskomme und da ist eine Wiese oder eine Weide, dann brauche ich eigentlich die Genehmigung des Eigentümers, dass ich darüber darf. Aber in den Wald, da darf ich hineingehen, so wie ich will.
Mhm. Was mich noch ein bisschen überrascht hat, eigentlich haben wir den Ersten Weltkrieg, hat Österreich verloren. Die Habsburger wurden danach enteignet und trotzdem ist Großgrundbesitz Adelssache zu großen Teilen, oder?
Ja, das ist natürlich, gab es 1919 die Adelsaufhebungsgesetze und da nahm zwar die junge Republik unseren Fürsten, Grafen, edlen Rittern, Baronen oder was immer die Titel sind. Diese Titel mussten sie zurücklegen, es wurden ihnen also auch die Würden genommen, allerdings der Grundbesitz wurde den adligen Familien, blieb ihnen erhalten, der wurde ihnen nicht weggenommen. Jetzt muss man schauen, viele von diesen adligen Familien haben diesen Grundbesitz verkauft, das war sehr interessant. Auf einmal mussten ja diese Adelsfamilien Unternehmer werden. Ja. Bisher war ihnen das alles, bis 1848 besaßen sie das sowieso. 1848 kam es zur Aufhebung der Untertanenschaft der Bauern, da durften dann die Bauern die Grundstücke, die sie bisher nur bestellt hatten, für die Adeligen selbst erwerben. Ja, und viele adelige Familien haben das halt nach 1918 nicht so gut bewerkstelligt und mussten auch sehr viel Grundbesitz verkaufen, aber es gehört den großen Familien immer noch gut genug. Wenn man reinschaut ins Grundbuch, das liest sich ja wirklich wie der große Gotha, was für Familien da vertreten sind, also von den Liechtensteins. Habsburgs besitzen immer noch einen kleinen Teil, muss man sagen, weil enteignet wurde damals nur die regierende Linie des Hauses Habsburg, des Geschlechts. Sie waren eigentlich so riesig, heute noch leben 600 Habsburger verteilt auf alle Kontinente. Und enteignet wurde nur die regierende Linie der Habsburger und der Nachfahren versucht noch immer wieder, den Grundbesitz zurückzuerhalten und auch Schlösser, zum Beispiel nahe Wien das Schloss Laxenburg. Sie sind daran aber immer an den Höchstgerichten gescheitert.
Also die ärmsten Habsburger sind die, die früher regiert haben?
Ganz zugespitzt könnte man das so sagen. Es gibt aber auch zum Beispiel Habsburger, die sich als auch tüchtige Unternehmer erwiesen haben, die nämlich erst Grund erworben haben, in der Republik, lang nach dem Ende der Donaumonarchie.
Und die Kaiservilla in Bad Ischl, die ist ja noch im Eigentum der Habsburger, das heißt quasi dieses ehemalige Sisi-Schlösslein, was dort steht, das war nicht regierend?
Ja, die Kaiservilla in Bad Ischl ist immer noch im Besitz eines, ich glaube es ist der Urenkel von Kaiser Franz Josef und das ist ja ein geschichtsträchtiger Ort, das war ja dort quasi nicht nur die Sommerfrische im Salzkammergut, weil hier hat Kaiser Franz Josef 1914 seine berühmte An meine Völker Kriegserklärung erfasst und dort ist der Erste Weltkrieg hat dort eigentlich begonnen.
Kleine persönliche Anekdote, ich war da tatsächlich irgendwann mal, das ist jetzt ein Museum, eben auch aus diesem Grund.
Man kann es besuchen, ist sehr interessant
dort. Genau, aber wenn so wie als ich dort einen vollen Eintritt gezahlt habe, gleichzeitig die Familie Habsburg beschließt, eine Taufe zu feiern, dann sind die oberen Stockwerke gesperrt.
Ja, das kann ich auch empfehlen, dort gibt es zum Beispiel so einen Drähte, wenn man in den Raum kommt, da steht so ein Stöcke mit wahnsinnig viel Drähten herum, man fragt sich, was war das? Und das waren, wo die Kaiserin Elisabeth ihre langen Haare hinten sich kämmen lassen konnte. Die hat sie dort die wurden dort befestigt und dort haben dann die Paschinnen, das schöne Haar der Kaiserin Elisabeth frisiert und ich glaube mich zu erinnern, der zig Eidotter, die haben die Haare gewaschen. Aber vielleicht bin ich jetzt schon wieder dort
Nein, ich kann dir nur deswegen nicht helfen, dass sicher im oberen Stockwerk war, wo ich nicht hin durfte.
Das war tatsächlich, glaube ich, im oberen Stockwerk. Ist aber ein wirklich schön zu besichtigen.
Ah, es gibt so ca. 100.000 Jagdtrophäen von Kaiser Franz Josef dort. Also so mehrere Gänge sind gefüllt mit Hirschen, Adlern, whatever.
Und das Ganze ist immer noch im Besitz der Familie Habsburg.
Ja. Das aber zum Beispiel auch der größte, imposanteste Bau der Habsburger, nämlich das Schloss Schönbrunn, der ist im Besitz der Republik. Warum? Weil der gehörte auch nie. Schloss Schönbrunn gehörte nie der Familie Habsburg, sondern war immer Staatseigentum. Damals halt der Monarchie und heute der Republik Österreich. Aber zum Beispiel auch die Hofburg in Innsbruck gehört der Republik Österreich. Und bis vor wenigen Jahren gehörte auch die Festung Hohensalzburg dem Bund der Republik Österreich. Nur anlässlich des Jubiläums 200 Jahre Salzburg bei Österreich, oder wie die Salzburger gern sagen, 200 Jahre Österreich bei Salzburg, entschloss sich der Bund, die Festung Hohensalzburg dem Land Salzburg zu schenken. 2016 war das.
Wir haben jetzt schon einiges besprochen. Habt ihr Lieblingsaspekte bei dieser Geschichte?
Na, es gibt zwei ganz lustige Geschichten. Im Jahr 2011, da wollten die BIG, die Bundesimmobiliengesellschaft, die kam, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, warum, die besaßen damals zwei Berge in den Karnischen Alpen in Osttirol, nämlich die Große Kinnigat und den Hohen Rosskopf. Und was tut eine Bundesimmobiliengesellschaft, die ja normalerweise Universitätsgebäude, Schulgebäude verwaltet, mit zwei Bergen und hat beschlossen, diese Gipfel zu verkaufen? Und dann gab es jede Menge private Anbieter, unter anderem einen deutschen Softwarekonzern. Und da hieß es, der würde gern beide Gipfel umbenennen, nämlich den einen in Aschampo 1 und den anderen in Aschampo 2. Und dann drohte natürlich ein Tiroler Volksaufstand. Der damalige Landeshauptmann Günter Platter hat gesagt, das ist eine Schnapsidee. Dann hat sich der zuständige Vizekanzler damals, oder Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, auch noch eingeschalten. Und am Ende gut, alles gut, es wurden dann die zwei Berge, nämlich die Große Kinnigat und der Hohe Rosskopf, an die Bundesforste verkauft und nicht an einen deutschen Softwarehersteller.
Ich fand extremst nett, weil ich einfach tatsächlich persönlich nie daran gedacht habe und ich bin in Wien aufgewachsen. Das Riesenrad gehört für mich einfach irgendwie zum Leben dazu. Ich kenne das einfach nur als Wahrzeichen
Teil
der Stadt.
Teil deiner Stadt.
Teil meiner Stadt, Teil meines Lebens. Das ist einfach Privatbesitz. Das ist eh eigentlich klar irgendwie.
Ja.
Aber ich habe nie daran gedacht und das hat für mich dann auch ein bisschen so die Frage aufgeworfen, dass man eben als Stadt, als Land teilweise, also das Riesenrad wird ja auch nicht nur in Wien, sondern es ist ja auch irgendwie wird beworben, wenn man an Österreich denkt, einfach mit Privatbesitz wirbt. Das muss enorm angenehm sein für die Eigentümerfamilie, wenn da die gesamte Republik und auf jeden Fall zumindest die gesamte Stadt dahinter steht, das zu bewerben.
Weiß es tatsächlich nicht, wie lukrativ das Geschäft ist mit dem Riesenrad, aber nehme an, auch die Erhaltung wird einiges kosten, die Mechanik, aber ist im Privatbesitz wie die meisten Betriebe im Prater. Prater war ja auch einmal im Besitz der Habsburger. Der wurde dann aber geöffnet, schon vor vielen hundert Jahren, für die Allgemeinheit. Aber früher haben dann auch nur die Herrschaft dort jagen dürfen. Vielleicht eine zweite ganz lustige Geschichte zum Thema Einschränkung von Eigentum, diesfalls nämlich freiwillige Einschränkung. Im Jahr 2007 beschloss der Gemeinderat von Pregraten, das ist in Osttirol, beschlossen einstimmig, den Mullwitzkogel in Wiesbauer Spitze umzubenennen. Und wenn du jetzt als Wiener gesagt hast, willst du wissen, was ist Wiesbauer?
Sagt ja, das als Wiener? Weiß ich tatsächlich, die Wurstfabrikant.
Ist eine Wurstfabrikant aus Wien. Und dieser Wurstfabrikant hat auf seiner Bergsteigerwurst für Prägraten geworben. Und drum hat sich der Gemeinderat entschlossen, den Mullwitzkogel in Wiesbauer Spitze umzubenennen. Die Firma Wiesbauer war auch sehr großzügig. Die haben einen Wanderweg auch finanziert auf den Berg und 2013 stifteten sie ein 4 Meter hohes, 450 Kilogramm schweres Gipfelkreuz. Die Einheimischen sagen scheinbar immer noch Wurstberg dazu. Günter Platter hatte den Verkauf der anderen zwei Berge in Osttirol als Schnapsidee bezeichnet, das hat er nicht als Schnapsidee bezeichnet. Es war eine Entscheidung der Prägraten. Und soweit ich weiß, in vielen Bergsteigerkarten ist aber heute noch der alte Name eingezeichnet, nämlich Mullwitzkogel.
Also ich wusste wirklich ganz, ganz viel, was in dieser Geschichte vorkommt. Nicht, ich empfehle das. Es ist auch vielleicht zur Abkühlung ein schönes Cover. Vielen Dank, Gernot.
Dankeschön, Franziska.
Vielen Dank, Max.
Danke.
Das war zur Frage der Nation, der Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Wir hören uns jeden Dienstag. Und am Freitag erscheint auch die fünfte Folge unserer Investigativreihe Nicht zu fassen. Aktuell beschäftigen wir uns zum zweiten Mal mit René Benko. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.